ohne Moos nichts los. Ohne Moos nichts los. Dieser so flapsig klingende Spruch drückt eine weit verbreitete Meinung aus. Unsere ganze sogenannte soziale Marktwirtschaft lebt davon. Es muss sogar ständig mehr werden, sonst funktioniert das Ganze nicht. Wie das global laufen soll, weiß niemand. Und doch, wir wollen es nicht einfach vom Tisch schmeißen. Ohne Geld läuft nichts, das bestätigt sich in der Tat immer mal wieder. Warum also sollte das bitteschön in der Gemeinde anders sein? Auch hier ist für vieles Geld notwendig. Gell, Franz Eike? Und jetzt, wo in den großen Kirchen die Steuermittel immer mehr abnehmen und auch bei Freikirchens die Spendentöpfe nicht überwältigend sind, fragt manch einer sich beängstigt, was soll bloß aus Kirchen und aus konkreten Gemeinden, ja aus unserer Gemeinde werden? Doch vielleicht gerade in den geringen finanziellen Mitteln könnte eine Chance bestehen, ich meine das ganz ernst, andere Möglichkeiten und Ressourcen zu entdecken. Schade, die Katze ist eigentlich schon aus dem Sack, so oft hat Susanne schon auf den Text angespielt, der jetzt kommt. Die Erzählung aus der Bibel für den heutigen Sonntag berichtet uns von den Anfängen des Christentums. Sie kann uns zeigen, das Geld, das Vermögen, das Besitz, das Eigentum, wie auch immer wir das bezeichnen, wovon wir scheinbar existenziell leben, nicht die unbedingte Voraussetzung dafür ist, dass etwas passiert, dass etwas läuft, ja, dass Wunder geschehen. Dazu sind offenbar andere Werte nötig. Jetzt hören wir auf diese Geschichte, die in Apostelgeschichte 3, 1 bis 10 steht. Ich lese wie so oft aus der Hoffnung für alle. Apostelgeschichte 3, 1 bis 10. An einem Nachmittag gegen 3 Uhr gingen Petrus und Johannes zum Tempel. Sie wollten dort am öffentlichen Gebet teilnehmen. Zur selben Zeit brachte man einen Mann, der von Geburt an gelähmt war, und setzte ihn an eine der Tempeltüren, an das sogenannte Schöne Tor. Er wurde jeden Tag dorthin getragen, damit er die Leute, die in den Tempel gingen, um Almosen anbetteln konnte. Als Petrus und Johannes den Tempel betreten wollten, bat er auch sie um Geld. Sie blieben stehen, richteten den Blick auf ihn und Petrus sagte: "Schau uns an." Erwartungsvoll sah der Mann auf. Würde er etwas von ihnen bekommen? Doch Petrus sagte: "Geld habe ich nicht, aber was ich habe, will ich dir geben. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh." Dabei fasste er den Gelähmten an der rechten Hand und richtete ihn auf. In demselben Augenblick konnte der Mann Füße und Gelenke gebrauchen. Er sprang auf und konnte sicher stehen, lief einige Schritte hin und her und ging dann mit Petrus und Johannes in den Tempel. Außer sich vor Freude rannte er umher, sprang in die Luft und lobte Gott. So sahen ihn die anderen Tempelbesucher. Sie erkannten, dass es der Bettler war, der immer an dem schönen Tor des Tempels gesessen hatte. Fassungslos und voller Staunen starrten sie den Geheilten an. Wieso konnte er jetzt laufen? Wunder. Und man höre und staune, keines durch das Wirken Jesu, sondern ein Wunder bewerkstelligt von zwei Christen, von zwei Nachfolgern Jesu. Eine wundersame Geschichte. Wie weit weg ist sie von unserer Lebenswirklichkeit? Wunderbare Krankenheilungen. Wo gibt es sie heute bei uns? Frage kann ich nicht beantworten. Aber ich habe beim Text etwas anderes festgestellt, nämlich entdeckt, dass in diesen Versen eigentlich nur vordergründig von diesem einen spektakulären Wunder die Rede ist. Wenn wir genauer hinschauen, fällt uns noch viel mehr auf. Da sind kleine, stille Wunder am Rande, die sich in Menschen vollziehen und Außenstehende in Verwunderung und in Erstaunen versetzen. Diese Art Wunder, denke ich, könnten auch heute passieren und passieren auch. Lasst uns versuchen, sie aufzuspüren. Es kostet ein bisschen Mühe, wie das so ist im Leben. Erstens, das Wunder vor der Kirchentür. Petrus und Johannes sind auf dem Weg zum Tempel in Jerusalem zum Nachmittagsgebet. Und sie werden dort von einem Bettler angesprochen. Das ist nichts Ungewöhnliches. Viele Hilfesuchende nutzten diese besondere Location, wie wir heute sagen, zur besonderen Zeit, um die frommen Menschen auf ihrem Weg zum Gebet an das Gebot der Mildtätigkeit zu erinnern. Deshalb ist dieser Platz an der schönen Pforte, Lukas betont das extra, ein äußerst lukrativer Ort. Heute würde sich die Bettelmafia darum streiten, diesen Platz für sich vereinnahmen zu können. Genau hier geschieht schon das erste Wunder. Petrus und Johannes lassen sich aufhalten. Sie lassen sich stören auf ihrem Gang in die, wie wir heute hier sagen würden, Kirche. Ihr Vorhaben, zum Gottesdienst zu gehen, ist zwar lobenswert, aber in diesem Fall geht anderes vor. Heute findet für sie der Gottesdienst schon vor der Kirchentür statt, außerhalb der Kirchenmauer. Wen du so alles triffst in Bad Schwalbach. Da, wo Menschen Hilfe brauchen, da ist auch der Ort für den Gottesdienst. Da ist die Gelegenheit, Gott zu dienen. Gottesdienst, der Dienst für Gott und der Dienst mit Gott. Das ist mehr als eine Stunde am Sonntagmorgen in der Kirche. Gottesdienst soll an allen Tagen sozusagen hauptsächlich vor der Kirchentür stattfinden. Petrus und Johannes lassen sich deshalb stören. Sie lassen sich in ihrem wohlgemeinten Vorhaben unterbrechen und sind offen für Menschen, denen Gott ihnen im wahrsten Sinne des Wortes vor die Füße legt. Und dann passiert das zweite Wunder. Zweitens, Menschen entdecken und nutzen das, was sie haben. Der alte Luther übersetzt, Gold und Silber haben wir nicht, sagen sie dem Gelähmten, aber das, was wir haben, geben wir dir. Petrus und Johannes wissen also sehr genau, was sie nicht haben. Aber sie wissen genauso, was sie haben. Ich glaube, eine der Krankheiten unserer Zeit, auch von Kirchen und Gemeinden, ist, dass wir vor allem auf das sehen, was wir nicht haben. Ich behaupte, die meisten von uns, ich selber meistens auch, sind von den Defiziten unseres Lebens gesteuert. Wir haben zu wenig Geld, wir haben zu wenig Zeit, wir haben zu wenig Mitglieder in der Gemeinde und deshalb logischerweise auch zu wenig Mitarbeiter. Wir haben keine Lobby in der Öffentlichkeit, wir haben keine Jugendlichen und kaum junge Familien, wir haben keinen Erfolg. Ist doch so, oder? Und vor lauter Nichthaben werden wir immer kleiner, resignierter. Wir fühlen uns unbedeutend. Wir ziehen uns zurück in unser Gemeindehaus. Wir können von der heutigen Geschichte aber lernen, von dieser Sichtweise wegzukommen. Wir sind eingeladen zu entdecken, was wir haben. Petrus und Johannes haben ihre Besitztümer eingesetzt. Sie haben mit den Gaben, die Gott ihnen mitgegeben hat, gewuchert. Ich sage bewusst Besitztümer und nicht Eigentum, weil das ist nicht nur im deutschen Recht etwas zu Differenzierendes. Was Petrus und Johannes einsetzen, ist nicht ihr Eigentum. Sie setzen etwas ein, das Gottes Eigentum ist und bleibt. Aber es befindet sich in diesem Moment in ihrem Besitz und darüber verfügen sie und geben es freizügig weiter. Wie machen sie das? Gehen wir es mal akribisch durch. Denn oberflächliche Typen wie ich neigen dazu, ganz schnell darüber wegzulesen. Wir reden von Wundern, worauf es also ankommt im Leben. Sie haben als erstes, als allererstes, ihre Augen benutzt, um den Bettler anzusehen. Sie schenken diesem Menschen Beachtung und geben ihm so ein Stück seiner Würde zurück. Ihn, der sonst wie ein namenloser, lebloser Opferstock behandelt wird, indem man schnell im Vorübergehen ein paar Münzen einwirft, ihn machen sie wieder zu einem Menschen, weil sie ihn ansehen, ansprechen und dann sogar berühren. Und dann das Größte. Sie haben, man höre und staune, für ihn geglaubt und gehofft, weil er es nicht mehr konnte. Es gibt Lebenssituationen, in denen Menschen nicht mehr glauben und hoffen können. Und dann sagt uns die Bibel, so unlogisch uns das ist und manchmal auch so unevangelisch, weil höchst katholisch das klingt, wir in solchen Situationen für andere tatsächlich glauben und hoffen können. Dass die heilbringende Kraft Jesu auch in diesem Menschen zur Wirkung kommen kann. Und Gott lässt das tatsächlich geschehen. Andere Geschichte, 2 Jahre vorher, Jesus und die Jünger, ein Kranker und die Jünger, so wie ich auch, warum ist der krank? Was hat er falsch gemacht? Was haben seine Familie falsch gemacht? Und Jesus, ich sag's mal in meinen Worten, ihr habt was falsch gemacht, denn ihr stellt immer die falschen Fragen. Der ist krank, damit Gott sich an ihm verherrlichen kann. Können sich Menschen in unserem Umfeld, die manchmal auf unseren Glauben angewiesen sind, können solche Menschen zum Gegenstand der Verherrlichung Gottes werden, weil sie und wir es zulassen, dass Gott handelt. Augen, Mund, Hände. Das haben wir auch. Nichts anderes haben Petrus und Johannes eingesetzt. Augen, Mund und Hände. Und vielleicht auch Glauben und Hoffnung, die wir an andere weitergeben können. Oder nicht? Nicht als Appell, sondern als Vorschlag. Wir sollten nachher nach Gottesdienst und Gemeindeversammlung nach Hause gehen und uns vielleicht heute in einer stillen Minute überlegen, was wir haben. Was hast du? Was hat Gott in dich hinein investiert? Und lass das Portemonnaie mal ruhig liegen. Welche Gaben schlummern in dir und mir? Wir sollten uns diese Frage wieder mal ernsthaft stellen. Womit hat Gott mich persönlich begabt und ausgestattet? Wie und mit welchen Fähigkeiten kann ich mithelfen, bei aller Demut und Bescheidenheit, Gottes Liebe sichtbar und greifbar zu machen in dieser manchmal sehr dunklen Welt? Ich bin mir sicher, dass jeder unter uns hier etwas in sich birgt, das dazu beitragen kann, Menschen gesunden zu lassen, dass sie neue Kraft schöpfen, Mut bekommen, Hoffnung sehen. Da ist zum Beispiel einer, der kann gut zuhören. Ein anderer kann gut Situationen erfassen und das Notwendige prägnant sagen. Da ist eine, die kann gut Musik machen und ein anderer kann ganz praktisch helfen. Da ist jemand, der kann tatsächlich mit seinen finanziellen Möglichkeiten andere kräftig unterstützen. Doch, die gibt's auch. Und da ist eine, die hat vielleicht kräftige gesundheitliche Einschränkungen. Aber gerade dadurch hat sie ganz viel Zeit und Kraft zum Beten. Da ist auch eine, die kann besonders gut organisieren oder Feste vorbereiten. Und dann jemand, der mit seiner Fröhlichkeit und seinem Lachen andere anstecken kann. Sogar dann, wenn sie schon auf dem Totenbett liegen. Und aus all diesen unzähligen Fähigkeiten kann wie aus einzelnen Puzzleteilen ein schönes, buntes Bild einer Gemeinschaft entstehen, in der es menschenfreundlich und menschenwürdig zugeht. Da können andere wieder zu Kräften kommen. Aus ihrem Gelähmtsein aufbrechen. Nicht sofort. Müssen nicht gleich so rumhopsen wie der hier an der schönen Pforte. Das kann manchmal sehr behutsam vor sich gehen. Es geht bei Jesus fast nie um Tempo. Ein wirklich wunderbares Bild von Gemeinde, oder nicht? Wenn wir nur wissen, was wir haben. Was ich habe, das gebe ich dir, sagt Petrus. Umgekehrt, man muss sich also nicht zwingen zu dem, was man gar nicht hat. Das kann nicht funktionieren. Wenn Gott wollte, dass ich das an andere weitergebe, dann hätte er es mir gegeben. Muss nicht. Kann es sein, dass du und ich manchmal auf der falschen Fährte sind? Weil wir so Gewohnheiten haben, so bestimmte Denkmuster, das gehört sich aber doch und das muss jetzt aber und aber es ist gar nicht dein und mein Ding. Stattdessen sollten wir was anderes tun, aber das haben wir nicht auf dem Schirm. Man muss wissen, was man hat, um wirklich geben zu können. So können große und auch kleine Wunder geschehen. Drittens und letztens, das Wunder hinter der Kirchentür. Der geheilte Mann nutzt seine erstarkten Beine als allererstes dazu, in den Tempel zu gehen und Gott zu loben. Endlich gehört er, der bis dahin immer ausgeschlossen war, dazu zur Tempelgemeinde. Jetzt darf er den Ort betreten, der immer tabu für ihn gewesen ist. Und gleich bringt er so etwas wie eine heilsame Unruhe hinein. Stellt alles auf den Kopf. Einen Störenfried, weil er gesund geworden ist. Und es passiert noch ein Wunder. Die Gemeinde ist voll Verwunderung und Staunen. Die Hoffnung für alle macht mir das viel zu mager. Eine andere Übersetzung sagt, wie es im Griechischen steht, spricht hier von einer Ekstase, in der die anwesende versammelte Tempelgemeinde kommt. Das heißt, sie gerieten außer sich und zwar nicht in negativen Sinne. Also nicht wie bei der Tempelreinigung Jesu, sondern außer sich, weil sie bereit sind, Geschehnisse wahrzunehmen und anzuerkennen, die außerhalb des Gewohnten, außerhalb des Menschenmöglichen sind. Gott lässt in dieser Gemeinde damals das Wunder geschehen, dass Menschen offen sein können für Neues, für Ungewohntes, für göttliches Wirken. Da darf sein, was eigentlich nicht sein kann. Da muss nicht alles so bleiben, wie es immer schon war. Mit dieser Einstellung kann man wahrnehmen, was Gott in Menschen und durch Menschen bewirkt. Noch einmal zum Anfang. Ohne Moos nichts los. Wie viel hängt wirklich am Geld? Die Geschichte heute lehrt uns, dass es auf etwas ganz anderes ankommt. Nämlich auf das, dass wir wissen, was wir haben. Dann können kleine und große Wunder vor und hinter der Kirchentür geschehen. Mit uns und auch an uns. Sind wir offen dafür?